Keine Witze mit Namen. So lautet eine der alten Regeln des Journalismus, wie man ihn einst in ernstzunehmenden Redaktionen lehrte. Keine Witze mit Namen. Denn sich über Namen lustig zu machen, galt als niveaulos und billig. Schließlich kann man nichts für seinen Namen. Man erhält ihn, man bekommt ihn, von anderen zugewiesen, von den Vätern überliefert. Nun, mittlerweile haben sich viele Journalisten von diesem alten Grundsatz verabschiedet. Alles ist erlaubt, was nur irgendwie für Schlagzeilen oder Aufmerksamkeit führt. Aber kann es sein, dass dies nicht nur eine Regel der gehobenen Presse ist, sondern auch ein Gebot Gottes, das jedem Menschen gilt? Keine Witze mit Namen? In 2. Mose 20, Vers 7 lautet das dritte Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Keine Witze mit Namen. Ist es das, was gemeint ist hier im dritten Gebot? Nun, nicht ganz. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit. Und um zu verstehen, was mit dem dritten Gebot gemeint ist, wollen wir heute auf drei Fragen eingehen. Erstens, was bedeutet der Name des Herrn? Als Mose in 2. Mose 3 am brennenden Dornbusch fragt, wie er Gott vor dem Volk Israel denn nennen soll, wer denn dieser Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, mit welchen Namen er ihn nennen soll, da antwortet Gott: Ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: Der ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Jahwe, das bedeutet: Ich bin, der ich bin. Hier wird auf das Wort Sein zurückgegriffen. Dies ist ein Name, den sich Gott selbst gibt und den er Mose nennt. Den hat Gott nicht irgendwie von Menschen bekommen oder irgendwie überliefert bekommen, sondern er selbst hat sich so genannt. Ich bin, der ich bin, Jahwe. Nun, die Juden, sie legen das dritte Gebot nun so aus, dass dieser Name Jahwe nicht leichtfertig oder unachtsam ausgesprochen werden darf. Und um gar nicht erst in die Gefahr zu geraten, dieses Gebot zu übertreten, haben sie einfach beschlossen, den Namen Jahwe gar nicht mehr auszusprechen, sondern anstattdessen Herr oder der Höchste oder der Ewige oder bloß der Name zu sagen, um bloß nicht irgendwie in diese Falle zu treten und man könnte den Namen Jahwe falsch aussprechen. Sie haben sogar die Vokalzeichen unter den Buchstaben so gesetzt, dass man auch nicht versehentlich beim Vorlesen der Tora den Namen Jahwe ausspricht. Und haben andere Vokale gesetzt von dem Namen Adonai, von Herr. Und das führte dann dazu, dass der Ausdruck Jehova entstand. Doch dieses Gebot wird nicht allein dadurch gehalten, dass man den Namen Jahwe niemals ausspricht. Es geht in diesem Gebot um viel mehr. Name bedeutet in der Bibel nicht bloß einen bestimmten Wortlaut oder einen bestimmten Begriff, einen bestimmten Rufnamen, sondern Name bedeutet häufig, insbesondere in Bezug auf Gott, die Bekanntmachung des Charakters oder des Wesens. Anders als bei den Menschen gibt Gott sich nämlich selbst den Namen. Und es geht nicht nur darum, wie wir die Anrede im Gebet formulieren sollen, sondern mit seinem Namen macht sich Gott uns selbst bekannt. Er zeigt uns, er belehrt uns, wer und wie er ist. Manche Eltern suchen sich vielleicht die Namen für ihr Kind in einer Weise aus, dass sie sagen, oh, dieser Name bedeutet dies oder jenes und ich wünsche mir das für mein Kind und deswegen nenne ich ihn so und ich hoffe darauf, dass sich das auch realisiert, dass er seinem Namen entspricht. Nun, bei Gott ist es anders. Sein Name zeigt auf, wer er bereits ist, wie er ist, sein Charakter, sein Wesen. In Psalm 9, Vers 11 schreibt David: Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, Jahwe. Den Namen zu kennen bedeutet nicht, irgendwie ein Geheimwort zu wissen, das nur ganz wenige kennen und die eingeweiht sind, die haben irgendwelche besonderen Privilegien, sondern den Namen Gottes zu kennen heißt, Gott persönlich zu kennen, zu wissen, wer Gott ist und wie Gott ist, zu erfahren, dass Gott nahe ist. Gott hat sich den Gläubigen so gezeigt, wie er heißt. Wer also erkannt hat, Gott ist Jahwe, Gott ist, der er ist. Es bedeutet, ich habe verstanden, ich habe erfahren, ich habe erlebt, dass in jeder Situation Gott genau der ist, den ich brauche. Und er verändert sich nicht, sondern er bleibt immer derselbe. Alles Leben, alle Existenz ist von ihm abhängig, aber er ist immer der Richtige. Er ist immer der Beistand, die Hilfe, die ich brauche. Als Mose auf dem Berg Sinai dem Herrn begegnet, da lesen wir in 2. Mose 34, Vers 5, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gott offenbart, wer er ist, indem er seinen Namen ausruft. Der Name des Herrn, deines Gottes. Es bedeutet also, dass wir das, wie Gott sich uns Menschen geoffenbart hat, wie er sich selbst uns zeigt und bekannt macht, dass wir das nicht zu Nichtigem aussprechen sollen. Demzufolge meint Name also nicht bloß alle unterschiedlichen Namen Gottes, die wir in der Bibel finden, so wie Jahwe, Herr, El Shaddai und Jesus und so weiter, sondern jede Form, wie Gott sich selbst und sein Wesen offenbart. Es geht darum zu verstehen, wer Gott ist. Und besonders im Alten Bund ist der Name Gottes wie eine Art zusammengefasstes Glaubensbekenntnis. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da steckt mehr als bloß ein Name hinterher. Es ist die ganze Heilsgeschichte bis dahin, die ganze Heilsgeschichte in 1. Mose gemeint. Das heißt, hier steckt das Glaubensbekenntnis drin: Ich glaube an den Gott, der Abraham herausgeführt hat und der durch ein Wunder Isaak geschenkt hat und der Jakob bewahrt hat und geführt hat. Aber nicht nur die Namen, sondern wie hat Gott sich geoffenbart? Wie spricht Gott von sich selbst? Wie zeigt er sich? Wie macht er sich uns bekannt? Darum heißt es in unserem kleinen Katechismus in der 57. Frage: Was wird im dritten Gebot gefordert? Und die Antwort lautet: Das dritte Gebot fordert den heiligen und ehrfurchtsvollen Gebrauch von Gottes Namen, Titeln, Eigenschaften, Anordnungen, Wort und Werken. Titel sind zum Beispiel Schöpfer des Himmels und der Erde oder Herr der Herrscharen, König der Könige, König der Welt und so weiter. Und Eigenschaften sind zum Beispiel der Höchste, der Ewige, der Heilige, der Mächtige. Gott ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, gnädig und barmherzig. Und indem Gott das von sich offenbart, gehört das zu dem, was seinem Namen entspricht. Die Anordnungen sind die Mittel, mit denen wir Gott begegnen sollen, wie das Gebet, das Predigen und Hören auf das Wort Gottes, die Taufe, das Abendmahl. Damit will sich Gott uns bekannt machen. Er zeigt damit, wer er ist, wie er ist, was ihm gefällt. Das Wort meint die Bibel, in der jedes Wort von dem Geist Gottes selbst hervorgebracht ist und wo sich Gott uns zu erkennen gibt. Die Werke meint die Schöpfung des Universums und Gottes Weise, wie er in seiner Vorsehung die ganze Welt erhält und leitet. Alles, was Gott bestimmt hat, um sich uns Menschen zu erkennen zu geben, ist eingeschlossen in seinem Namen. Es geht in diesem Gebot darum zu erkennen, wer Gott ist. Und das zu achten, wie Gott sich uns offenbart. Das erste Gebot verbietet die Anbetung falscher Götter. Das zweite Gebot verbietet die Anbetung Gottes auf eine falsche Art und Weise. Das dritte Gebot verbietet die Selbstoffenbarung Gottes zu entwürdigen. Und darum zweitens, was bedeutet zu nichtigem gebrauchen? Was bedeutet es, zu nichtigem zu gebrauchen? Das Wort nichtig bedeutet das, was leer, was gehaltlos, was wertlos oder ohne einen Nutzen ist. Für aussprechen steht hier im Text ein Wort, das erheben bedeutet. Und es meint im Zusammenhang die Stimme erheben oder etwas laut sagen. Deswegen wird es hier mit aussprechen übersetzt. Wenn wir an das dritte Gebot denken, dann kommt uns vielleicht als erstes in den Sinn, dass wir Gott nicht achtlos erwähnen sollen, wie es so häufig geschieht. So oft erheben Menschen ihre Stimme und rufen aus, oh mein Gott. Aber sie meinen Gott überhaupt nicht. Sie sprechen Gott damit nicht an. Sie denken oftmals noch nicht mal darüber nach, was sie sagen. Manchmal will man fragen, ja, wer ist denn dein Gott? Wer ist denn dein Gott? Meine Oma hat mich als Kind einmal streng ermahnt, denn mir ist etwas hingefallen und ich rief aus, ach Herrje. Und sie erklärte mir, dass es eine Kurzform von dem Ausruf, ach Herr Jesus ist. Und ich nicht so unbedacht über Jesus reden sollte in ihrem Haus. Nun, ich war dankbar für die Erklärung, denn ich kannte damals den Hintergrund überhaupt nicht. Ich habe es völlig gedankenlos so aufgeschnappt irgendwo und dann in dieser Situation eines Unfalls ausgerufen. Und ja, es ist eine böse Gewohnheit, Gottes Namen so gedankenlos und willkürlich zu gebrauchen. Besonders beim Fluchen oder als Ersatz von Schimpfwörtern. Das kommt teilweise noch aus mittelalterlichen Verhältnissen, wo man versuchte, sich irgendwie vor Unglück oder Krankheit oder Misserfolg zu schützen, indem man einen Fluch Gottes auf etwas heraufbeschwören wollte oder einen Fluch abwenden wollte durch den Namen Gottes. Doch das ist nicht alles, was mit diesem Verbot gemeint ist. Und manchmal bleiben wir so ein bisschen stehen bei dem, ach ja, als Christen sollen wir nicht irgendwie achtlos von Gott reden, wie so viele Gottlose es tun. Aber nein, dieses Gebot, es meint noch mehr. Wenn wir zum Gottesdienst kommen und wir singen zu Gott und wir erheben unsere Stimme und singen von Gott, wie er sich geoffenbart hat, wer er ist, all diese herrlichen Lehren aus der Schrift. Und wir singen es laut, aber mit unserem Gedanken sind wir ganz woanders. Mit unseren Gedanken ärgern wir uns über die lahme Melodie oder schauen schon ständig auf die Uhr, wann endlich der Gottesdienst vorbei ist. Und wir singen etwas, was den Glauben bekennen soll an den Gott, der sich geoffenbart hat. Und wir meinen es überhaupt nicht so. Da ist kein Gedanke daran, was wir gerade singen. was wir Gott hier mit gerade zusagen. Dann sprechen wir den Namen des Herrn zu Nichtigem aus. Wir reden von Gott, aber auf eine Weise, als wäre es leer, wertlos, gehaltlos, ihn anzurufen. Aber Gott hat sich uns geoffenbart, er hat uns sein Wesen bekannt gemacht. Und wir sollen darauf antworten in einer Ehrfurcht, in einem Respekt, in einem Bewusstsein. Ja, er hat sich uns bekannt gemacht, damit wir ihn kennen und damit wir lernen, uns an ihm zu erfreuen. Und wenn wir mit seiner Offenbarung oder seinen Anordnungen umgehen, als wären sie sinnlos, als wären sie würdelos oder ohne echten Nutzen, dann ist das eine Beleidigung Gottes. Wenn wir denken, ach, die Taufe ist doch nur irgendwie ein altes, überkommenes Ritual der Kirche, sowas brauche ich nicht. Oder verächtlich über das Abendmahl zu reden. Oder das Gebet. Gott hört doch sowieso, weiß doch sowieso, was ich denke, warum sollte ich beten? Das ist doch Unsinn. Oder sogar das Gebet missbrauchen. Jesus warnt davor, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden. Und dass wir nicht beten sollen, um Eindruck zu wecken bei den anderen und extra lange Gebete aufführen. Wir sprechen von Gott, wir rufen ihn an, wir erwähnen seinen Namen. Aber es geht uns überhaupt nicht um ihn, sondern es geht uns darum, was die anderen denken. Es ist eine Verachtung der Anordnungen Gottes und ein Gebrauch zu Nichtigem von dem Namen Gottes und der Weise, wie er sich uns bekannt macht. Dazu gehört auch der Umgang mit dem Wort Gottes, der Bibel. Die Leute, die sich Christen nennen, aber schlecht von der Bibel reden und sie mit ihrer Bibelkritik auseinandernehmen. Sie sprechen von dem, wie sich Gott uns kundgemacht hat. Wie wir gerade in der Bekenntnislesung gelesen haben, sogar von dem Mittel, das Gott bestimmt hat, allein zur Erkenntnis des Evangeliums. Und diese Menschen, diese Leute, sie sprechen von dem als etwas Nichtigem, als etwas Kraftlosem, als etwas, was irgendwelche Menschen in Torheit zusammengesetzt haben und es voller Widersprüche ist. Oh ja, es ist der Name Gottes, der darin steht. Ebenso diejenigen, die ständig davon sprechen, dass der Herr ihnen eine Vision gegeben hat und sie im Auftrag Gottes sprechen. Dabei reden sie nur die Gedanken ihres Herzens. In Jeremia 23 klagt Gott, Vers 25, ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen. Mir träumte. Es ist eine Verachtung des Namens Gottes. Etwas, was er bestimmt hat, um sich zu offenbaren, wie er zu den Propheten gesprochen hat und es auszutauschen durch eigene Gedanken oder zu missbrauchen oder eigenen Fantasien und Gefühlen und Träumen allein nachzugehen. Und wer etwas schwört auf Gott oder auf die Bibel und er tut es, obwohl er weiß, dass es falsch ist, der gebraucht den Namen Gottes. Aber er denkt in seinem Herzen, ach, Gott wird schon nicht strafen. Ein Schwur vor Gott, es bedeutet, wenn ich jetzt etwas, wenn ich mich nicht an diesen Schwur halte oder wenn ich jetzt hier etwas Falsches sage, dann soll Gott, der mein Herz kennt, der alle Dinge sieht, dann soll er mich strafen. Und wer den Namen Gottes nennt und bei ihm schwört, aber gar nicht vorhat, das, was er geschworen hat, zu erfüllen, oder bewusst sogar etwas sagt, was nicht der Wahrheit entspricht. Der macht Gott, der heilig ist, der mächtig ist, der gerecht ist, zu einem nutzlosen, leblosen, kraftlosen, nichtigen Götzen. Und ja, dieses Gebot verbietet auch blöde Witze über Gott, über seine Taten, über sein Wesen, über seine Anordnungen, über sein Wort. Nun, als Christen sollten wir in der Lage sein, auch herzlich uns zu freuen Und uns tut auch eine Portion Humor oft ganz gut. Und auch das finden wir übrigens in der Bibel. Aber Witze über Gott zu machen oder das, was er zu einem heiligen Zweck gebraucht, um sich uns zu offenbaren, ist sehr gefährlich. Denn damit verspotten wir leichtfertig das Größte und Höchste und Wichtigste, was wir Menschen haben. Einen lebendigen Gott, der sich uns offenbart. Und vielmehr sollten wir darauf bedacht sein, im Gottesdienst, aber auch im persönlichen Alltag und in der Öffentlichkeit vor den Menschen, von Gott und der Weise, wie er sich uns bekannt macht, heilig und ehrfurchtsvoll zu reden. Als etwas, was würdig ist. Als etwas, was Gehalt hat, was Substanz hat, was nützlich ist. Und unsere Herzen ernsthaft zu erforschen, wo wir versucht sind, geringschätzig oder abwertend, falsch oder leichtfertig von Gott zu reden oder zu denken. In unserem Katechismus heißt es in Frage 58, was wird im dritten Gebot verboten? Das dritte Gebot verbietet jede Entwürdigung und jeden Missbrauch von etwas, wodurch Gott sich selbst zu erkennen gibt. Das ist eine wunderbare Erklärung, worum es im dritten Gebot geht. Als Christen sollten wir nicht nur vermeiden, unbedacht um einen Gott zu rufen, wenn uns irgendwas erstaunt oder uns irgendein Missgeschick passiert. Es geht darum, das nicht zu entwürdigen, was Gott gebraucht hat, um sich zu erkennen zu geben. Und noch eine letzte Frage. Drittens, wieso gibt es eine besondere Bedrohung bei diesem Gebot? Gott fügt interessanterweise ausgerechnet bei diesem Gebot eine Drohung hinzu. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Es liegt an dem betrügerischen Herzen der Menschen. Wir halten uns so schnell für gerecht und heilig, wenn wir nur wissen, dass wir keine falschen Götter anbeten oder sogar die Elemente des Gottesdienstes so einhalten, wie Gott es in seinem Wort angeordnet hat. Also wenn wir irgendwie scheinbar das erste und das zweite Gebot zumindest äußerlich halten. Doch dieses Gebot, es geht so direkt tiefer. Es ruft uns auf, Gott wirklich zu erkennen durch die Mittel, die er bestimmt hat. Sie zu gebrauchen und zu erkennen, wie wichtig, wie heilig, wie würdevoll, wie gehaltvoll sie sind. Wir sollen lernen, wer Gott ist und ihn gebührend in unseren Herzen, in unseren Reden und Handeln ehren. Es ist nicht damit getan zu sagen, oh ja, ich vermeide einfach den Namen Jahwe und ich muss mich um dieses Gebot überhaupt nicht mehr kümmern. Nein, darum geht es Gott nicht. Wir sollen erkennen, wer er ist. Wir sollen ihm gerade nahen, aber auf eine Weise, wie es seinem Wesen entspricht. Wir sollen lernen, wer er ist. Und das soll unser ganzes Denken und Handeln und Reden beeinflussen und bestimmen. Wir sollen lernen, wer Gott ist und ihn gebührend in unserem Herzen, in unseren Reden und Handeln ehren. Doch das ist ein Bereich, für den wir Menschen so schnell blind werden. Sowohl bei uns selbst als auch bei anderen. Wir genügen uns mit der äußeren Form, aber übersehen alle Heuchelei und alle Verachtung in den Gedanken. Doch Gott nimmt es sehr ernst und darum betont er die Bedeutung dieses Gebotes. Wenn es auch kein Mensch wahrnimmt, wenn kein anderer Mensch es zurechtweist oder straft, Gott gibt Acht. Und die Haltung, mit der die Menschen von Gott reden, wird ein großer Bestandteil des Gerichts sein. In der 59. Frage wird erklärt, der Grund, der beim dritten Gebot angeführt wird, ist, dass auch wenn die Übertreter dieses Gebots der Bestrafung durch Menschen entgehen mögen, der Herr, unser Gott, es ihnen dennoch nicht zugestehen wird, dass sie seinem gerechten Gericht entrinnen. Gott nimmt es ernst. Gott nimmt seinen Namen persönlich. Er nimmt es ernst, wie wir von ihm und zu ihm sprechen. Und wir dürfen und sollen aufrichtig und demütig vor den Herrn treten. Ja, wir sollen ihn kennenlernen. Er offenbart sich uns, er macht sich uns bekannt, damit wir ihm nahen. Wir müssen uns nicht davor fürchten, wenn wir im Glauben und in Demut vor ihn treten. Ein zerbrochenes Herz wird er nicht abweisen. Und es geht nicht darum, wie poetisch oder wie wohlklingend wir ein Gebet formulieren können oder wie schön und gerade wir die Noten treffen beim Singen. Aber Gott achtet darauf, ob wir dabei seine Ehre suchen oder nicht. Ob wir ihn suchen und ihn begegnen wollen oder nicht. Und nur wer den Namen und alles, wie sich Gott uns zu erkennen gibt, für kostbar und gehaltvoll, für nützlich und heilig und würdig ansieht, der wird auch selbst durch die Begegnung mit dem Herrn auferbaut und geistig gestärkt werden und in der Lage sein, auch andere durch das Zeugnis für Gott ein Segen zu sein. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 17, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wir sollen alles in seinem Namen tun. Das heißt, alles in der Entsprechung zu dem, wer er ist, wie er sich geoffenbart hat. Lerne Gott kennen. Lerne ihn schätzen. Und lerne es hochachten, wie er sich uns bekannt gemacht hat. Welche Mittel er gewählt hat, um uns zu zeigen, wer er ist. Psalm 29, Vers 2 heißt es, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Dazu helfe uns Gott. Amen.